Live in Mixtapes.
Hallo.
Servus. Es ist wieder Sommer. Wir sitzen schon wieder am Lagerfeuer. Mit Sommernachtsfeier haben wir schon gemacht. Und jetzt erzählen wir uns wieder die traurigsten Geschichten aus der Musikgeschichte, aus der jüngeren.
Das Lagerfeuer knistert,
die Wölfe heulen, wir sitzen hier wieder tief im Wald, die Tiere sind um uns, das Feuer brennt, wir braten uns Marshmallows und erzählen uns gruselige Geschichten.
Genau, und ich spüre die Gänsehaut.
Der Günther ist auch wieder da.
Hallo, hallo.
Servus, Günther.
Hast du Angst? Zu Tode fürchte ich mich.
Der Günther, wer ihn nicht kennt, war letztes Jahr schon dabei bei unserer True Crime-Reihe. Wer fängt an?
Du.
Okay.
Immer der fragt.
Gut, es ist heuer, das, was ich euch heute erzähle, ist anders als im Vorjahr. Im Vorjahr habe ich, glaube ich, nur über Männer gesprochen. Tom Petty, Prince, Buddy Holly, die Rolling Stones. Heute mache ich über eine Lady was, nämlich über Britney Spears.
It's Britney, bitch.
Was fällt euch da ein?
Hit me, baby, one more time.
Lukas, was für
dir? Oops, I did it again.
Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Das sind nämlich zwei Hits von dieser Dame. Die ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Glaubst du, ist die älter oder jünger als wir?
Ich glaube, die ist sicher jünger.
Schätzt, wann die geboren worden ist?
82.
Nicht schlecht?
Ja, ich glaube auch. Also ich würde mal vorsichtig sagen, dass die so 85 geboren ist.
Nein, 81. Das heißt, die Dame ist heuer 44. Wisst ihr, wo man sie das erste Mal kennenlernen hätte können? Wir nicht, weil wir nicht in die USA sind.
In Mickey Mouse Club.
Mickey Mouse Club,
genau. Wo übrigens sehr viele, ja.
Ja, sogar nämlich in ihrem Jahrgang. Jetzt müssen wir schauen, wer war noch im... Also der Mickey Mouse Club, muss man sagen, das war halt so eine US-weite Fernsehsendung.
Ja, bis heute, oder? Die Sabrina Carpenter ist doch irgendwie so ein Mickey Mouse
Disney-Prinzessin. Stimmt, die ist auch Mickey Mouse, ja genau. Das ist halt so eine sehr große, sehr erfolgreiche Show mit Kindern. Das ist so ein bisschen, gibt es halt Comics wahrscheinlich.
Was, auf Casting oder nur auf
Show? Nee, Show, glaube ich.
Oder? Ja, intern. Aber also das ist keine Casting-Show gewesen, sondern das ist einfach eine riesen Kinderserie gewesen, wo halt die Kinder in so Sketches mitgespielt haben und sie waren in einem Club und sie haben immer wieder gesungen oder halt... Die sind da halt zwischen den Comic-Maxeln hin und her gerannt, ja. Und da war die Britney Spears, war dort, und wisst ihr, wer noch war in diesem Jahrgang?
Ja. Der Justin.
Was?
Der Timberlake war dabei, oder?
Justin Timberlake, du meinst Justin Bieber.
Nein, nein.
Justin Timberlake, ja. Da haben sie sich auch verliebt, Britney und Justin Timberlake, die waren ja zusammen. Wer war noch?
Ah, wie heißt denn die Tante? Die Christina Aguilera.
Christina Aguilera, genau. Und dann war noch wer? Ein Mann, kein Sänger, sondern ein erfolgreicher Schauspieler. Aus heutiger Sicht der Inbegriff eines coolen Schauspielers. Momentan ein Weltstar und ist hoch angesehen. Ryan Gosling.
Ah, Ryan Gosling.
Das waren alle die Mickey Mäuse, ne?
Und alle im gleichen Jahrgang, oder?
Die haben alle angefangen im Jahr 1992, ja. Also da war die Britney 11 Jahre. Eigentlich hat sie sich schon vorher beworben, aber da darf man erst ab 9 Jahren mitmachen. Und also jedenfalls, da wurde sie dann halt bekannt und da hat sie ein bisschen getanzt und ein bisschen gesungen. Die hat ja Tanzen schon gelernt mit 3 Jahren. Und gut, aber das war der Beginn, also sie war da schon irgendwie relativ bekannt. Und dann, übliche Geschichte, Louisiana aufgewachsen, nicht in einem Trailer, in einem Trailerpark, was man ja glauben könnte. Wird manchmal abschätzig auch so als White Trash dieses Umfeld genannt, aber... Das lehne ich generell ab und in dem Fall, selbst wenn man es nicht ablehnen würde, wäre es nicht richtig. Die alte Geschichte, Vater, Alkoholiker, oft nicht da, nicht so zufrieden im Elternhaus. Aber besonders mit dem Vater, der war dann auch oft irgendwie halt weg für Wochen oder Monate oder Tage und eigentlich hat er gesagt, waren sie da immer froh, wenn er weg war. Gut, und dann ist sie bekannt geworden, dann kam ihre erste, also so ein Plattendeal natürlich bekommen und dann war ihr erster Hit, war Hit Me Baby One More Time.
Obwohl ich den Text eigentlich noch immer leicht bedenklich finde.
Ja, es ist so ein bisschen, na gut, das wird sich dann durchziehen durch ihr ganzes Leben, so eine gewisse Sexualisierung.
Ja. Aber ich glaube, den Text hat sie nicht geschrieben, oder? Das ist jetzt
nein.
Also du meinst irgendwie Hit schlagen?
Ja. Naja, ja. Generell, also nicht nur die Sexualisierung, ja, die...
Na, die Darstellung
wie von soll ich Thema? Das jetzt nennen? Sowieso ein bisschen eigenes Thema ist, aber speziell, ja, soweit ich das beurteilen kann, aber ich habe ja die Biografie nicht gelesen, aber soweit ich das beurteilen kann, ja, natürlich, da steckten Produzenten dahinter, die haben ein Produkt verkaufen wollen und die Britney war die Verkörperung des Produkts. Und wir alle erinnern uns an das Video möglicherweise mit dem kurzen Miniröckchen und den Zöpfchen.
Es gibt ja mehrere sehr ikonische Videos und das erste war das, wo sie, da hat sie ja so einen Rocker lang gehabt und war ein Schulmädchen, ja, genau.
Eine Lolita.
Das wollte sie selber. Das hätte eigentlich ein Video sein sollen, wo okay, so also Comic-Figuren um und um rennen und sie da halt irgendwie ein bisschen vorkommt, so als Superheldin oder sowas und sie wollte aber dezidiert dieses sexuell aufgeladene Video. Was haltet ihr eigentlich von Britney Spears?
Ja, das ist schon gut gemachte Popnummer hinter schon. Das ist schon, ein Grund, warum das so groß ist. Ne?
Im Endeffekt ist sie eine Ikone ihrer Zeit.
Naja, die Refrains sind einfach wirklich gut. Jetzt abgesehen davon, von dem ganzen Bildhaften, was man immer so bespricht, die Lieder an sich bleiben im Gedächtnis. Ne?
Bist du auch aber mit den Alben vertraut?
Nein.
Na, ich nämlich auch nicht, aber ich habe mir jetzt ein paar so durchgehört, das ist dann schon relativ anstrengend, weil es doch die Machart immer sehr gleich ist. Also du kannst ein Album nehmen und dann findest du sicher drei Nummern, die halt ein bisschen mehr Wumms haben als die anderen, aber...
Aber war das immer gleich oder gibt es da eine Entwicklung, dass die irgendwie sich verändert, da anspruchsvoller wird oder sowas?
Es gibt komischerweise ein Album, das heißt Blackout, das war glaube ich das vierte oder fünfte, wo sie selber sagt, das war ihr Bestes und alle sagen, das war ihr Bestes und es war so einflussreich.
Okay.
Ich weiß es nicht, aber es war so ein bisschen in der mittleren Schaffensphase, war es vielleicht ein bisschen besser. Zum Teil sind die Texte ganz gut, weil ohne dass es zu sehr gemacht wirkt, erzählt die da oft über ihr eigenes Leben. Dazu kommen wir noch später. Aber
vielleicht kurz zu den Alben. Glaubt ihr nicht, dass das dass die Alben der Sekundär waren? Das war so wieder die Phase, die Singles und ein paar Filler und somit machen wir ein Album. Weißt du, die war ja doch ein Single-Star irgendwo wieder.
Ja, sicher, aber ich meine, das war die Zeit, aber die Alben sind trotzdem gekauft worden. Ne?
Ja, nein, freilich. Ja. Das geht es ja gar nicht. Du hast ja manchmal bei diesen Popstars zwar das Album, ja, und da weißt halt genau, da sind vier Nummern drauf, das sind die Singles und das war es dann eh. Nicht?
Das sind dann schon meistens Stücke, die ein bisschen herausstechen und der Rest, ich will jetzt gar nicht Füller sagen, aber es ist halt alles ein bisschen ähnlich. Aber ich habe heute natürlich die besten Songs rausgesucht von ihr. Das erste haben wir ja schon gehört, dieses Hit Me Baby One More Time. Kennst du überhaupt die Version von Travis?
Sicher.
Ist gut. Ist
super. Baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you.
Da könnte man man erst richtig schätzen, was das für ein gutes Lied ist.
Bei der Travis-Geschichte war es irgendwie für mich auch so ein Moment, wo ich sage, der Song hat durchaus eine Substanz, das ist kein Leichtgewicht, der hat was. Ja.
Und auch so ähnlich wie Taylor Swift, das ist jetzt nicht so, glaube ich, dass sie da gar nicht mitgemacht hat, sondern sie war da schon ein bisschen involviert in die Songs auch. Also die hat schon ein bisschen wirklich mitgeschrieben, sicher nicht große Teile, aber doch ein bisschen. Also sprich, die ist schon auch Musikerin eigentlich. Ne? Gut, und dann war der nächste ikonische Video, war dann natürlich mit Oops, I Did It Again. Ein
roten Latex.
Also ein roter Latexanzug. Ne? Ja. Bleiben wir nur bei den Videos. Es gibt dann noch einen ganz wichtigen Moment, der sich in unsere Gehirne eingebrannt hat. Aber können Sie auch an andere Videos auch noch erinnern?
Wenn ich jetzt ehrlich bin, nein.
Toxic.
Was ist das? Ah, Toxic. Ja, da klingelt es wieder. Ja, Toxic.
Ja.
Ja, stimmt. Das Video habe ich nicht mehr im Kopf, ja, aber ein Song.
Na gut. Ja, Song, ja, der ist super natürlich.
Ich sage mal, wenn du eine 90er-Jahre-Party magst, können mindestens diese 3, 4 Britney Spears-Songs müssen da aufgelegt werden. Ja.
Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no one.
Dann der nächste große Moment, wo sie bei den MTV Music Awards mit einer Schlange aufgetreten ist. Ah. Könnt ihr euch an das erinnern?
Ja. Jetzt kommt die Madonna, habe ich
gehört. Jetzt kommt später die Schlange, da wurde so eine riesen
Python
um den Dings gelegt. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat Angst gehabt vor der Schlange.
Hätte ich auch, ganz ehrlich.
Ja, also das ist jetzt,
wenn die missgelaut ist, die Schlange, ja, glaube ich.
Dass sie Angst gehabt hat, das habe ich aus ihrer Biografie, The Woman in Me, 2023 erschienen.
Super.
Ist ein interessantes Buch, weil man merkt irgendwie, dass die ein bisschen sprunghaft ist. Also die schreibt, machen wir auf einer Seite was und dann schreibt es auf der nächsten Seite genau das Gegenteil. Also sie sagt irgendwie, ja, ich habe dieses Album gemacht und das war super und ich bin so gerne auf Tour gegangen. Und auf einer Seite später schreibt sie, ja, das Tourgehen war dann wirklich zu anstrengend.
Also hast du das selber geschrieben? Ist das wirklich für ihr selber? Was man
das oder? Na, sie wird es halt mit irgendwem durchgesprochen haben. Ja, also
und da haben sie auf so eine Diskrepanz dann nicht höflich hingewiesen?
Die kletten normalerweise,
ja. Ja, aber irgendwie kommt das auch gut rüber. Also es ist, ich bin nicht unglücklich, dieses Buch gelesen zu haben. Ich habe sogar als Vorbereitung für heute ein zweites Mal gelesen. Sollen wir sowieso für öfter machen, Bücher zweites Mal lesen?
Also ich muss ja ein bisschen weniger Britney, aber ich muss ja gestehen, man kann mir ja auch, egal von was für ein Musiker, eine Biografie unter den Nosen halten, ich werde es lesen. Ja, egal, ob ich den kenne, nicht kenne oder ob ich den interessant finde oder nicht, weil ich finde sowas immer, man lernt Details, die man gar nicht gewusst hat.
Dann war diese Trennung von Justin Timberlake, wo sie dann übrigens in ihrer Biografie wurde das enthüllt, Schluss gemacht hat dann mit einer SMS.
Ja.
Ja,
ja, das war es mal.
Das ist nicht in Ordnung.
Nein,
und sie war auch schwanger mit ihm, aber hat es dann abtreiben müssen. Also,
quasi, oder,
also er hat gesagt, das will er eigentlich nicht. Ja. Ich meine, das wird öfter vorkommen, dass Leute jung sind und sich dann entschließen, ein Kind nicht zu haben.
Und ich meine, ohne dass ich da jetzt für irgendwen Partei ergreife, klar, eh schwierig. Nicht? Beide Popstars, beide irgendwo. Also der Justin ja dann möglicherweise populärer als sie.
Ich glaube gar nicht.
Aber natürlich. Weiß ich nicht. Ja, also mir fällt nämlich zu dem Thema Britney Spears und Justin fällt mir der Song Cry Me a River.
Genau. Cry Me a River
war das Video so, wie soll ich sagen, da war ja auch so eine blonde Frau in dem Video. Ne?
Genau, und damit wollte er irgendwie unterstellen, dass sie ihn betrogen hat.
Genau.
Das hat sie geärgert, das steht auch in diesem Buch drinnen. Ja, und dann hat sie irgendwann mal richtigerweise gesagt, das hat sie wahrscheinlich auch geärgert. Ich meine, die hat sich schon immer schnell verliebt, die Britney, und war durchaus auch ein lustbetontes Wesen, das ist wahrscheinlich noch immer. Und sie hat aber gesagt, naja, wenn sie das macht, sagen alle, sie ist nur Schlampen. Und Justin Timberlake hat es auch so gemacht und sagen alle, das ist cool. Ne?
Ja, aber ist das nicht überhaupt,
das ist überhaupt
Frauenfeindlichkeit? Das hört sich jetzt doof an. Ich finde, also ich sag's mal jetzt ganz provokant, ja, wenn ein Mann mit vielen Frauen schläft, ist er halt der Superstecher, der Hero. Ja. Wenn das eine Frau mit vielen Männern macht, dann ist sie die Schlampe und die Hure.
Dann kam natürlich 2003, das ist dieses Bild, das wird niemand vergessen, als dann dieses Video war, wieder VMAs, das hat sich ja, das waren immer wichtige Auftritte für die Britney Spears. 2003, als dann die sie und die Christina Aguilera waren so weiß angezogen und dann kam die Madonna schwarz angezogen runter. Wisst ihr, warum sie weiß angezogen war und warum so angezogen waren, wie sie angezogen waren?
Like a Virgin möglicherweise?
Genau, das war ja ein großer Auftritt von der Madonna, wie sie aus dem Beginn ihrer Karriere...
Jubiläumsauftritt möglicherweise?
Ich glaube, und da war sie auch so angezogen wie eine Braut und dann hat sie sich auch so am Boden gelegt und so.
Ja, Like
so
a Virgin, das war halt eine der frühen ikonischen Madonna-Geschichten. Und ich glaube ja trotzdem, dass die Madonna, sei es auch für Britney, es ist wurscht für viele, viele Künstlerinnen, ja, bis hin zu, wie heißen sie jetzt alle, keine Ahnung, ich verliere den Überblick, eine Ikone halt natürlich.
Naja,
die Lady Gaga hat in eineinhalb Jahren das gemacht, was die Madonna in 10 Jahren halt gebracht hat. Die hat sich halt auch immer wieder neu erfunden. Und das war halt schon, das war eigentlich theoretisch ein gewagter Auftritt, ne? Von den drei damals.
Ja. Von den drei Damen. Da kommt ja dann die Madonna runter. Also die singen ja dann, Aguilera und Britney Spears singen Like a Virgin und dann kommt die Madonna runter, sie singt Hollywood. Und jedenfalls dann ist ja dann die berühmte Passage, wo sie sich dann küssen. Und das finde ich ja immer interessant. Also da gibt es die Madonna, hat dann die Britney Spears geküsst oder umgekehrt und man sieht, es ist ein echter Kuss. Und dann hat sie ja die Madonna auf die andere Seite gedreht und hat das Gleiche mit der Christina Aguilera gemacht. Das hat nur nie wer gesehen, weil beim Kuss Madonna, Britney Spears hat nachher die Kamera von der MTV übertragen, sofort auf Justin Timberlake geschalten, wie er reagiert. Das war genau, wie die dann rübergeschossen haben, war dann genau die Sekunde, wo dann die Christina Aguilera geküsst worden ist. Das heißt, die ist da sozusagen um dieses ikonische Bild sozusagen umgefallen. Ja.
Ich habe noch weibelt, es gibt ein Bild von vorhin, was mit alle drei so rummacht, aber egal.
Nein, ja. Es gibt schon, aber nie aus diesem Winkel, der halt wirklich nahe ranzoomt. Also man merkt schon, dass sie es gemacht haben, aber...
Ja. Aber das war nicht spontan jetzt, weil das muss der Justin Timberlake gewusst haben, dass das passiert, ne? Oder war das dann so gestellte Erregung?
Ich glaube, solche Auftritte, die werden, glaube ich, schon eher geheim gehalten, weil die wollen ja dann alle überraschen. Ne?
Aber es war ja dann... Und ohne, dass wir jetzt so viel über den Justin reden wollen, der hatte ja auch seinen Moment beim Super Bowl. Ne?
Ja, genau. Das war gemein.
Das war, da hat auch quasi die Janet Jackson die Prügelfee am kassiert. Ja.
Ja.
Kein netter Mensch, der Justin. Early morning, she wakes up. Knock, knock, knock on the door. It's time for makeup.
Das war jetzt sozusagen die Hochblüte, das war jetzt The Rise of a Star, die ganzen großen Momente, die sie kreiert hat und die größten Lieder. Dann beginnt es ein bisschen irgendwie unruhig zu werden, ihr Leben. 2004 macht sie eine Hochzeit mit einem Jugendfreund in Las Vegas. Diese Ehe hält dann nur 55 Stunden, weil das war eher so eine besoffene Geschichte. Da haben sie sich um 4 in der Früh in einer Wedding Chapel in Los Angeles verheiratet. Das wurde aber dann, für den war das dann eh okay, dass das annulliert wurde für den Mann. Also das war schon, man hat irgendwie gemerkt, sie ist jetzt doch ein bisschen
auf der Spur.
Eine Wüde, ne?
Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, wir reden schon über die Hochzeit vom Tänzer.
Nein, das kommt dann als nächstes. In 2004 hat sie sich mit dem Kevin Federline verliebt und dann auch verlobt und dann auch geheiratet. Der war ihr
Tänzer, oder?
Background-Tänzer, ja, nicht nur bei ihr, sondern bei anderen auch vorher. Also, ja, fescher Bursch, haben wir jetzt angeschaut.
Ja.
Aber wurde immer sehr, sehr niedrig angesehen. in der Öffentlichkeit.
Naja, ja. weil sie halt die Pop-Prinzessin ist, ja, so, sie ist quasi Pop-Royalty, ja, und er ist halt Fußvolk.
Ja, ich glaube, wir haben auch geglaubt, dass er halt da irgendwie so halt reinschummeln will. Er hat auch, also mit ihr zusammengekommen ist, der war vorher schon mit einer Frau zusammen und die war hochschwanger, wie er mit der Britney zusammengekommen okay. ist. Also man hat schon gemerkt, das ist vielleicht, der ist nicht ganz stubenrein, der Mann. Aber jedenfalls, sie verlieben und verloben sich und sie werden dann auch, so viel kann man vorwegnehmen, zwei Jungen gebären, also sie wird es gebären, nämlich einen in 2005 und einen in 2006. Aber was passiert dazwischen? Da werden jetzt die ganzen Paparazzi werden auf sie auffällig, denn das war so, das hat es vorher eigentlich gar nicht so gegeben, da sind diese Tabloids so groß geworden und die waren vor allem interessiert an diesen Seiten, man kennt man jetzt, man schlagt das auf und dazu, auf der letzten Seite ist oft, Stars sind genauso wie wir. Sie müssen zum Beispiel tanken. Ja. Und daher waren solche Dinge damals sehr beliebt. Das heißt, die waren weniger interessiert an diesen Glamour-Bildern, sondern halt an denen, wo man es ganz normal erwischt. Und warum auch immer, die Britney Spears war da die Nummer eins für die Paparazzis. Das heißt, das war die Bilder, die man von ihr bekam, waren die teuersten. Ja, das ist losgegangen mit mindestens 5.000 Euro oder 5.000 Dollar bis zu 50.000 Dollar, wenn es exklusiv war. Das heißt, da haben manche Leute, die jetzt sie fotografiert haben als Paparazzi, haben eigentlich nur von ihr gelebt. Und das war so, also da waren immer mindestens 10 Paparazzi in ihrer Nähe. Und manchmal, wenn es irgendwie was Wildes passiert ist, waren 100 um sie herum. Und das war dann so, die haben wirklich vor ihrem Haus gewartet mit so Geländewagen von verschiedensten Agenturen. Das war dann so Verfolgungsjagden, zum Teil gefährlich. Das heißt, die ist auf dem Highway gefahren und die anderen, die sind halt von hinten aufgefahren oder seitlich und haben dann immer ins Auto eine fotografiert. Und die ist eigentlich dann außerhalb von irgendwie Räumen oder Lokalitäten, ist die nie alleine dann noch gegangen. Also sie wurde irgendwie von denen
verfolgt. Aber weil sie das so wollte oder weil das die anderen gedacht haben, das muss man jetzt machen, was gefährlich ist?
Was man so gefährlich ist.
Naja, wegen, keine Ahnung, irgendwelche, oder dass Paparazzi sie zu nahe kommen, dass das irgendwie mühsam ist für sie.
Naja, das hast du damals nichts dagegen machen können. Ja, ne? Ein paar Jahre später hat Arnold Schwarzenegger das Britney Law erlassen, wo man dann die Regeln, wie nah Paparazzis hingehen können zu den Stars. Und das war einfach, das waren einfach die Bilder, die du am teuersten verkaufen könntest. Also die war sozusagen, das war der Money Shot, wenn du vor ihr was hast, was vielleicht irgendwie gerade schlecht ausschaut oder was gerade betrunken ist. Also an sowas waren die interessiert. Und also wirklich, jeden Schritt, den die auf einer Straße gemacht hat, ist sie fotografiert worden, wirklich immer. Und man muss auch sagen, das hat ihr auch ein bisschen gefallen. Also die hatte so, sie war zum Teil, hat es mit denen schon ein bisschen geschäkert mit manchen. Also sie hatte da so Lieblingspaparazzis und sie war interessanterweise auch ein paar Monate mit einem Paparazzi liiert. Also es war so fast ein bisschen eine Hassliebe. Und es war dann natürlich, wenn es gut drauf war, hat er das schon wahrscheinlich schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber es ist natürlich dann, wenn es ihr schlecht gegangen ist, war das, glaube ich, sehr störend für sie, klarerweise. Sie kannte die meisten von ihren Paparazzis beim Namen. Das waren sozusagen ihr Umgang. We are the crowd, we're good coming out. Got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of So, jetzt hat sie aber dann diese Kinder bekommen und dann wurde es ein bisschen schwieriger, ihr Leben. Sie hatte nämlich dann mal so eine, schreibt sie in dem Buch und es wurde irgendwie auch extern diagnostiziert, eine postnatale Depression. Also das ist ja nicht so selten, dass Frauen nach dem Gebären eines Kindes in eine kurzfristige Depression rutschen. Das war bei ihr offenbar der Fall. Und gleichzeitig hat sie doch wahrscheinlich relativ viel Alkohol getrunken und sie hat dann auch ADHS-Medikamente genommen. Also man weiß jetzt nicht, ob sie ADHS hatte, aber sie hat jedenfalls so Medikamente dagegen genommen, das heißt Adderall vom Markennamen. Und da sind, das ist so Wirkstoff Amphetamin ist da auch dabei. Also das kann man sozusagen auch nehmen wie eine Droge und das hat sie jedenfalls auch genommen. Und das hat ihr wahrscheinlich auch nicht so gut getan. Und dann hat er ganz kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes, 2 Monate später, hat sie dann die Scheidung eingereicht mit Kevin Federline. Zunächst hatten sie ein geteiltes Sorgerecht und dann kam es auch zu seinen... Es war dann so, dass sie Angst hatte mit ihren ganzen Eskapaden, dass sie das Sorgerecht, das Geteilte verlieren würde. Und so war es dann letztlich auch. Also es kam dann so dieser Absturz aus der Kombination Sorgerechtsstreit, Abhängigkeit, Depression, die ganzen Paparazzis, das ist sie dann ein bisschen... Hat sie dann den Vogel ein bisschen rausgehaut und da waren ja diese berühmten Geschichten, wo sie sich die Glatze geschert hat. Das kennt ihr, oder?
Ja.
Das war ja dann auch
da
in diesem Jahr. Da gibt
es ja auch eine Anekdote dazu, warum sie es anscheinend gemacht
hat. Da gibt es 3 verschiedene Versionen. Ja. Welche kennst du?
Ja, dass man, du kannst in den Haaren relativ lang Drogen nachweisen.
Ja, genau.
Und anscheinend wäre das quasi ihre Option gewesen. Das sagt die Gita, sie immer so, dann können sie ja nichts nachweisen.
Genau, das hätte ja mit dem Sorgerecht ja zusammenhängen können. Da hat sie gesagt, naja, vielleicht ordnet mein Mann dann so einen Drogennachweis, der ist dann und dann habe ich es in die Haare und dann verliere ich meine Kinder ganz und deswegen hat sie es gemacht.
Verkauft, glaube ich, ist aber eher das Nervenzusammenbruch oder so
in der Presse. Es gibt ja noch die zweite Version, eine mutterähnliche Tante von ihr ist kurz vor einem Krebs gestorben und hatte halt auch diese Chemotherapie und die Glatze, dass das sozusagen ein Akt der Solidarisierung war und sie sagt natürlich, das klingt irgendwie am plausibelsten, finde ich, dass sie sich mit diesem Akt halt von der Schönheit oder vom Schönheitsideal irgendwie lösen wollte. Und dann nicht am nächsten Abend, ein paar Tage später war ja dann auch der berühmte Attacke auf Paparazzis, da ist es ja auch schlecht gegangen und dann nimmt sie dann den, womit attackiert sie dann, wisst ihr das noch, mit einem Regenschirm.
Ah,
okay. Regenschirm aus dem Auto und dann... Davon gibt es dann eben auch ein Foto und solche Fotos waren dann ca. $100.000 wert. Also die waren natürlich, ja, derjenige Fotograf, der da dabei war, war natürlich sehr happy.
Es ist natürlich ein Zynismus. Und Paparazzi sind definitiv nicht deine Freunde und die warten ja nur auf sowas. Ja.
Dann kommt einmal wieder ein Auftritt bei den MTV Music Awards. Das war dann der, über den sie alle lustig gemacht haben. Da wollte sie performen Gimme More. Mhm. Sie war allerdings auf einer Party bei P. Diddy.
Oh. Auf diesen berühmten PDD-Partys, diese weißen, wo du so quasi diese White Parties oder wie die Kassen haben.
Ja, es kann sein. Jedenfalls am Tag danach war sie völlig neben der Spur. Also da wird dieses Lied präsentiert werden und sie tanzt da so, als ob sie irgendwie ganz starke Beruhigungsmittel genommen hätte. Also da ist überhaupt nicht bouncy. Also das ist also ziemlich lahm, wird eher so hin und her geschoben von den Mittänzerinnen. Und sie kann ja das Playback nicht halten, also sie singt neben der Spur und das haben sie dann eigentlich, sie war dann so die Lachnummer der Nation. Dann hat sie auch das Sorgerecht verloren in diesem Jahr. Das war alles in 2007 bis jetzt. Und dann, das heißt, sie konnte dann die Kinder eigentlich gar nicht sehen oder nur, wenn sie halt der Kevin Federline erlaubt hat. Und das wurde halt damit begründet, weil sie halt so ein paar Aussetzer gehabt hat sozusagen. 2008 waren im Jänner, waren mal ihre Kinder dann doch mal zu Besuch bei ihr. Und da wollte dann der Kevin Federline die Kinder abholen. Und sie wollte aber nicht, dass das Kind abgeholt wird. Und dann hat sie sich eingesperrt mit einem Kind im Bad. Und das hat dann dazu geführt, dass sie zwangseingeliefert wurde in eine Psychiatrie. Und das kannst du in den USA halt machen, oder bei uns wahrscheinlich auch, wenn sozusagen Gefahr für Leben und Leben ist gegen einen Server oder gegen andere. Und die war dann für drei Tage können sie dann zwangsweise dort behalten. Und da ist es erst einmal dann mit der Rettung sozusagen abgeführt worden, wo es dann halt so auf einer Bahre angeschnallt war, ja, und nicht raus konnte. Und da ist er dann wieder rausgekommen und ein paar Tage oder ein paar Wochen später war das ein zweites Mal. Ja. Man weiß nicht genau, warum eigentlich, was der Grund war für diese zweite Zwangseinweisung. Vielleicht, weil es keiner mit ihren Medikamenten nicht genommen hat. Und dann wurde sie wieder ins Krankenhaus gebracht und da wurde sie dann eskortiert, da ist ein Hubschrauber drüber geflogen und 20 Polizeiautos und war natürlich ein riesiger Medienrummel und wieder 100 Paparazzi. Und da war sie dann wieder für 72 Stunden und während dieser 72 Stunden ist dann der Antrag gestellt worden von ihren Eltern, dass sie unter eine Vormundschaft gestellt wird. Auf Englisch heißt dieses Wort Conservatorship. Mhm. Wir würden in Österreich dazu sagen, früher hat man gesagt Sachwalterschaft und jetzt sagt man Erwachsenenvertretung. Also da geht es im Prinzip darum, dass jemand, der prinzipiell erwachsen ist, aber halt jetzt sich um sich selbst aus verschiedensten Gründen nicht mehr kümmern kann, dass der so gestellt wird wie ein Kind, also dass ein anderer halt jetzt ihn vertritt. Also ein Klassiker ist, wenn jemand dement wird, dann kann irgendwo der Punkt kommen, so jetzt kann er seine Entscheidungen nicht mehr selber treffen. Das heißt, es wird jetzt jemand gesucht, designiert, der die Entscheidungen für ihn trifft.
Quasi wie eine Entmündigung, ne?
Es ist wie so ähnlich wie eine Entmündigung. Also es ist aber auch sehr unterschiedlich zwischen Österreich und den USA beispielsweise. In Österreich wird dann immer wieder gerichtlich überprüft, ob das, ich meine, das ist eine härtere Maßnahme gegen einen Menschen, gibt es ja fast nicht. Ja, du kannst den einsperren, aber ansonsten, dass er sagt, du darfst jetzt nichts machen, du darfst jetzt auch keine Wurstsemmel kaufen, sozusagen.
Du kannst gar nichts mehr selber frei entscheiden.
Das ist ja ein maximaler Eingriff. Und da ist halt dann von Rechtsordnung zu Rechtsordnung unterschiedlich. Und in Österreich wird da schon immer wieder überprüft, ob das noch notwendig ist. Ich meine, bei einer Demenz, die sich immer verschlechtert, wird das wahrscheinlich nicht eintreten. Aber es kann auch sein, dass jemand aus psychischen Gründen gerade für eine Zeit lang vor sich selbst möglicherweise geschützt werden soll. Und das wird aber dann immer überprüft, ob man das jetzt nicht wieder ändern sollte, ja. Und über sie wurde dann auch über diese Conservatorship verhandelt, während sie im Krankenhaus war. Und das wurde dann so festgestellt oder angeordnet vom Gericht. Und das war dann sowohl, durfte sie sich jetzt um ihre privaten Belange nicht mehr selber kümmern und auch über ihr Finanzvermögen nicht mehr. Und der Conservator, also sozusagen der Treuhänder oder der Vormund oder der Erwachsenenvertreter, das war dann ihr Vater, der Jamie Spears. Was ihr natürlich eigentlich gar nicht recht war. Aber das, aus welchen Gründen auch immer, ist es bei diesem Pflegschaftsgericht damals durchgegangen. Und beziehungsweise sie wurde dann nicht gefragt, weil es war das erste Ergebnis, also das ist ja wie so eine Catch-22-Situation. Es wurde gesagt, sie kann sich um sich selber nicht kümmern und kann keine Entscheidungen treffen. Das wurde festgestellt und das heißt, die Entscheidung, dass dann ihr Vater der Vormund ist, konnte sie ja dann schon nicht mehr treffen, ja, weil ihr ja diese Entscheidungen nicht mehr zugestanden wurden. Ja.
Warum nicht die Mama, weißt du das? Weil die Mama war irgendwie näher, oder? Der Vater war ja abwesend.
Ja, die waren damals schon geschieden und gleichzeitig...
Eigentlich eine eigenartige Entscheidung von außen betrachtet, ja, keine Ahnung, was die Hintergründe waren.
Das wurde halt so beantragt, also vielleicht haben sie die sogar abgesprochen davon. Man muss auch sagen, das war so ein bisschen ein Power-Struggle damals, denn damals war sie mit einem anderen Typen zusammen, der sich so als ihr Manager ausgegeben hat, aber definitiv auch nichts Gutes im Schilde geführt hat und der ganz nah an ihr dran war, an ihren Entscheidungen und so weiter. Und da hatten vielleicht damals die Eltern wirklich noch die berechtigte Sorge, dass sie den ein bisschen wegbringen wollen. Und so wurde das dann vielleicht deswegen aufgesetzt. Zunächst hätte das nur temporär sein sollen, diese Vormundschaft, wurde aber dann verlängert in eine permanente. Und permanent heißt dort wirklich permanent. Also nicht so, dass man sagt, jedes Jahr wird dann überprüft oder alle 6 Monate wird überprüft, ob es noch notwendig ist, sondern grundsätzlich für immer. Ja. Das war dann aus verschiedenen Gründen interessant, denn einerseits hat sie nämlich in dieser Zeit, wo sie als geschäftsunfähig behandelt wurde, wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich darf schon vorweg schicken, diese Conservatorship, die hat dann gedauert von 2008 bis 2021. Also das waren 13 Jahre, war sie sozusagen, hat dann Vormund und konnte nichts selber entscheiden. Aber sie hat dann beispielsweise 2 Wochen, nachdem dieses Gericht gesagt hat, sie braucht einen Conservator, einen Vertreter, Und zwei Wochen nach diesem Nervenzusammenbruch hat er dann in zwei Folgen von How I Met Your Mother mitgespielt und macht das eigentlich recht anständig. Also kommt er gut rüber und hat alles im Griff und wirkt eigentlich sehr smart. Das heißt, zwei Wochen nachher hat er schon diese ersten Sachen gemacht. Ein paar Wochen später hat dann die Arbeit am neuen Album begonnen. Sie hat dann in diesem ganzen Zeitraum dieser Conservatorship, sie hat, glaube ich, insgesamt drei Alben rausgebracht und sie hat dann so eine Las Vegas Residency, was es ja mittlerweile auch gibt, hat es für 4 Jahre lang gemacht. Das heißt, die hat in Las Vegas, glaube ich, 400 Shows gespielt. Dann eine Europa-Tournee, eine US-Tournee. Also sie hat einfach wahnsinnig viel gearbeitet in dieser Zeit. Und sie hat, wo man sich dann die Frage stellt, entschuldige, jemand, der sowas machen kann, wie soll der jetzt geschäftsunfähig sein? Oder wieso braucht der jetzt irgendeinen Vormund? Ist ja offensichtlich höchst leistungsfähig. Ja. I'm a American dream since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm this bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my I'm still an exception. And you want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle, the rich and famous.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Oh my god, that Britney Shameless.
You want a piece of me?
I'm Mrs. Extra, extra, it's just in.
You want a piece of me?
I'm Mrs. She's too big, now she's too thin.
You want a piece of me?
Glaubst du nicht, dass es da eher um den Finanzteil der Geschichte ging?
Na sicher ging es auch um das.
Der Papa wollte da, glaube ich, ordentlich mitschneiden, oder?
Na, der hat auch mitgeschnitten. Man kann jetzt schwer sagen, ob das die Hauptmotivation war, aber es ist jedenfalls so, dass also sie durfte, wenn sie jetzt zum Friseur gehen will oder Turnschuhe kaufen will, musste sie ihn dann immer fragen. Ja? Darf man das jetzt kaufen? Und da hat er manchmal gesagt, naja, eigentlich neue Turnschuhe sind jetzt noch nicht notwendig. Ja? Und er hat sich dann als erstes mal eine monatliche Gage von $16,000 auszahlen lassen für diese Conservatorship-Rolle. Und dann, als dann das in Las Vegas begann, hat er dann eine Beteiligung von 1,5% von diesen Einnahmen. Klingt das nicht noch viel, aber bei dieser Las Vegas-Tournee ist er, glaube ich, 130 Millionen eingenommen worden. Das heißt, der kam insgesamt durch diese Conservatorship auf wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen Dollar an Einnahmen. Außerdem sind sozusagen die erwiesenen Dinge, also diese 16.000 pro Monat und diese 1,5 Beteiligungen, aber es ist, glaube ich, nie ganz aufgeklärt worden. Also es kann da sein, dass da noch ein Haufen versandet ist. Und lustigerweise musste sie dann für alles aufkommen. Also sie musste eigentlich, sie wollte nicht unter dieser Conservatorship stehen, und sie wollte das auch bekämpfen und sie musste dann aber gleichzeitig die Anwälte zahlen, die gegen sie gekämpft hat, weil die waren auf der Seite vom Vater und das waren ja alles Ausgaben für diese Conservatorship, das heißt, sie musste an die was zahlen, die eigentlich gegen sie gearbeitet haben. Ja. Oder sie wurde dann von Securities überwacht, da ist dann geschaut worden, ob die jetzt ihr Medizin nimmt und ob sie jetzt eher auf Social Media oder per Telefon, die wurden übrigens abgehört dann natürlich auch von ihrem Vater, ob sie da jetzt eh nichts Falsches sagt. Das heißt, da war so eine Armada von Leuten, die jetzt im Rahmen dieser Erwachsenenvertretung mitgearbeitet haben, das musste sie dann auch alles zahlen. Ja. Sozusagen, sie musste für das alles aufkommen, was gegen sie gearbeitet hat. Und gleichzeitig war sie natürlich wie so eine Melkkuh oder wie so ein Racehorse, was halt die ganze Zeit performt hat und die ganze Zeit mehr und mehr Geld gemacht hat. Also man muss sagen, sie war eigentlich voll funktionsfähig offenbar, oder sie war jedenfalls, falls sie krank war, war sie nach außen hin funktionierend. Und ja, und diese Conservatorship, die hatte halt schon ein bisschen, da waren wirklich harte Sachen dabei. Die haben dann ohne ihren Willen, haben sie dann ihr Medikament gegen ihre psychische Krankheit umgestellt, ja. Also die haben dann gesagt, so, ab jetzt nimmst du Lithium, das ist besser für dich. Ja? Und sie hat gesagt, sie hat das aber überhaupt nicht gut vertragen und sie muss es dann trotzdem nehmen. Zum Teil auch so, wie man es manchmal sieht, dass so einer flog über das Kuckucksnest. Das heißt, die ist dann gestanden und hat jemand gewartet, bis sie es runtergeschluckt hat. Ja. Sie hätte einen neuen Freund gehabt und hätte noch gerne ein Baby bekommen. Sie hatte aber eine Spirale eingesetzt und wurde dann verboten, dass sie die Spirale rausnehmen lässt. Also man hat ihr auch verweigert, dass sie Kinder kriegen darf. Und ja, ihr Pass wurde ja weggenommen. Das Handy wurde ständig abgehört. Also sie war wirklich wie ein Kind, was keine einzige Entscheidung treffen konnte. Das war natürlich sicher sehr erniedrigend. Eigentlich diese Conservatorship grundsätzlich jederzeit beenden können. Also man kann, wenn man es unter sowas stellt, kann man beantragen, dass das wieder überprüft wird vom Gericht. Nur ihr Anwalt, den sie sich nicht selber ausgesucht hat, sondern der zugeteilt war von ihrem Vater, der hat eigentlich nicht viel gemacht. Ja. Also der hat, sie hat ihm jede Woche angerufen und gesagt, was ist jetzt, ich möchte irgendwas machen. Und der hat immer gesagt, nein, das geht nicht, das kann man nicht machen beim Gericht. Also der war ein bisschen phlegmatisch, entweder absichtlich oder vielleicht von Natur aus. Das heißt, es wurde dann halt nie auch gechallenged, die ganze Sache. Das heißt, sie war jedenfalls auch rechtlich schlecht beraten. Und dann kam aber ein bisschen ins Spiel diese Free Britney-Bewegung. Das hat sie in 2019 begonnen, als man irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas passt da nicht. Man hat über diese ganze Conservatorship, man hat sich einerseits gewundert, warum ist das überhaupt noch in Kraft, weil die tritt ja da eh überall auf, also was sollte mit der nicht stimmen? Und es kam dann, begann so mit so persönlichen Recherchen, was sie da halt leider einen Podcast gemacht haben, wo sie ihre Theorien gesponnen haben. Und dann halt diese, in den Social Media kam dann so diese Free Britney-Bewegung, wo verschiedenste Details zusammengetragen wurden, um darzustellen oder in Erfahrung zu bringen, dass sie da jetzt vor ihrem Vater irgendwie schlecht behandelt wird. Hat dann auch seltsame Blüten getrieben. Also zum Teil war es dann so, da haben dann Fans geschrieben, also sie war ja dann auf Instagram tätig und die haben dann gesagt, Britney, wenn es dir schlecht geht, zieh beim nächsten Mal was Gelbes an. Und dann war halt irgendwie ein paar Wochen später zufällig ein Foto, was Gelbes angehabt hat und dann haben wir gesagt, ja, es geht dir schlecht. Ja. Oder dann gab es ein Bild, da waren so ihre Wimpern und da habe ich das Gefühl gehabt, in diesen Wimpern steht 911, also der Polizeinotruf, also Call 911. Und das wurde dann so verstanden, dass ich damit sagen sollte, bitte holt die Polizei, ich bin hier gefangen. Ja. Ich habe mir das Foto angesehen, ich habe das nicht gesehen. Aber was der, wenn man es sehen will, dann sieht man es. Ja. Also diese Bewegung hat Blüten getrieben, hat aber dann letztlich doch auch was gebracht, weil sich so zu einem gewissen Grad so ein öffentlicher Druck aufgebaut hat. Und in 2019 haben sich dann so ist ein bisschen was ins Rollen gekommen, da ist auf einerseits ist dieser James Spears, also der Vater musste dann notoperiert werden, wegen irgendeiner Entzündung im Darm oder sowas. Und das heißt, er konnte dann ein paar Monate diese Rolle nicht erfüllen. Ja? Und dann in dieses Vakuum ist dann sozusagen dieses Free Britney-Movement eingetreten und dann konnten irgendwie bessere Anwälte zu ihr gebracht werden. Und dann wurde im Jahr 2021 wurde dann nochmal beantragt, also das war dann dieser Antrag, den sie ja stellen konnte, so wie das jeder, der unter Vormundschaft steht, stellen kann, nur sie nicht gemacht hat, weil sie nie die Möglichkeit gesehen hat, weil ihr dieser Anwalt nie kommuniziert hat. Dann hat sie einen Antrag gestellt, dass der Vormund entweder ausgewechselt wird oder dass die Vormundschaft ganz beendet wird. Also dieser Antrag war in 2021. Und dann hat sie auch, also das war mitten in Corona, gab es dann so eine Gerichtsverhandlung, wo sie dann per Zoom zugeschaltet war und wo sie diese ganze Geschichte aus ihrer Sicht erzählt hat und wo sie halt sagt, was ihr alles nicht passt. Also da sind zum Beispiel diese Sachen erwähnt worden, wie dass sie jetzt ihre Spirale nicht entfernen lassen durfte. Oder ihr ist auch gesagt worden, dass sie hat erzählt, dass sie 4-mal in der Woche zu irgendeinem Psychotherapeuten gehen musste, was sie überhaupt nicht verstanden hat, warum. Und der, den sie total abscheulich gefunden hat. Also, und sie musste aber trotzdem immer wieder hingehen. Und dass sie halt so zwangsweise Medikamente bekommen hat und nehmen musste und zum Teil was anderes, was sie das Gefühl gehabt hat, ihr besser hilft, nicht nehmen durfte. Und dass sie sich da sozusagen, dass sie erniedrigt gefühlt hat und dass sie überhaupt nicht mehr versteht, warum sie das noch machen muss. Und dieses Statement kann man, also es gibt kein Video dazu, aber es gibt das als Audio, kann man sich anhören oder nachlesen. Das wirkt eigentlich auch wirklich so, dass das wirkt so, als ob sie es geschrieben hätte. Und es ist jetzt nicht Nobelpreisverdächtig, aber es wirkt doch sehr aufgeräumt. Das heißt, man hat das Gefühl, jemand, der das so schreibt und das so seinen Case so darlegt, der hat sich selber eh im Griff. Ja.
After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. You know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. I cry every day, and the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing, just hire with my money another person to keep my dad on board. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said, no, ma'am, they should be in jail. Their cool tactics working for Miley Cyrus as she smokes on joints and stage at the VMAs. Nothing is ever done to this generation for doing wrong things. But my precious body, who's worked for my dad for the past fucking 13 years, trying to be so good and pretty, so perfect when he works me so hard, when I do everything I'm told in the state of California, allowed my ignorant father to take his own daughter, who only has a role with me if I work with him. They set back the whole course and allowed him to do that to me. That's given these people I've worked for way too much control. I've done more than enough. I don't feel like I should even be in a room with anyone to offend me by trying to question my capacity of intelligence, whether I need to be in this stupid conservatorship or not. I've done more than enough. I don't owe these people anything, especially me, the one that has roofed and fed tons of people on tour on the road. It's embarrassing and demoralizing what I've been through, and that's the main reason. I've never said it openly. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me. You see someone, whoever it is, in the conservatorship making money, making them money and myself money and working, that whole statement right there, the conservatorship should end. There should be no, I shouldn't be in a conservatorship if I can work and provide money and work for myself and pay other people. It makes no sense. The laws need to change. What state allows people to own another person's money and account and threaten them and saying, you can't spend your money unless you do what we want you to do, and I'm paying them. And I would like to progressively move forward, and I want to have the real deal. I want to be able to get married and have a baby. I was told right now in the conservatorship, I'm not able to get married or have a baby. I have a ID inside of myself right now, so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have children, any more children. So basically, this conservatorship is doing me way more harm than good. I deserve to have a life. I've worked my whole life. I deserve to have a 2 to 3 year break and just, you know, do what I want to do. But I do feel like there is a crunch here, and I feel like I feel open and I'm okay to talk to you today about it. But I wish I could stay with you on the phone forever, because when I get off the phone with you, all of a sudden, I hear all these no's. No, no, no. And then all of a sudden I feel ganged up on, and I feel bullied, and I feel left out and alone. And I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things.
Und das ging dann in weiterer Folge gut aus. Also es hat dann ein paar Wochen gedauert. Zunächst wurde mal ein neuer Vormund bestellt, und dann letztlich wurde dann das beendet, und zwar im November 2021. Und dann war sie wieder frei. Eigentlich hat sie sich dann aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Also man hat das Gefühl, das ist ja, die ist da verschlissen worden. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass jemand mit dieser Bekanntheit und in diesem Alter schon sagt, ich würde das jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ihr letztes Lied war eine Kollaboration mit Elton John. Und was auch noch interessant ist, habt ihr in letzter Zeit mal die Instagram-Seite von Britney Spears angeschaut?
Ich habe da jetzt so ein Messertanz-Video im Kopf.
Ja, das gibt's auch. Es ist ganz eigen. Man ist ein bisschen peinlich berührt, wenn man es sieht. Sie wirkt ein bisschen durch den Wind, aber sie wirkt auch sehr glücklich. Also es sind so viele Videos, da ist sie da und hat nur Unterwäsche an und lacht irgendwie so leicht verpeilt und dann tanzt so ein bisschen um und um. Dann wieder am nächsten Tag ist dann so ein Bild, wo es irgendwie so ein Mutmachspruch ist, wie jeder Tag, den du lebst, könnte der schönste sein oder sowas. Also wie von kleinen Mädchen eigentlich. Wie wenn sie da jetzt...
das ist da jetzt eine halbe Million Spotify-Downloads vielleicht, ne, wenn sie was macht. Oder wenn sie im Gespräch bleibt, egal wie. Oder?
Vielleicht holt sie einfach ihre Kindheit oder
ihre Jugend noch. Das hat man schon das Gefühl. Das wirkt...
Die hat ja nie eine... Wenn man sich jetzt die Geschichte anhört, Entschuldigung, aber von ich sage jetzt mal, 9 Jahren an, sage ich mal, oder
ja.
Nicht, bis... ja doch in ein Alter, wo du ja ein gesetzter Mensch bist und irgendwie hat, also das wäre so mein Eindruck.
Das ist auf eine seltsame Art authentisch, so wie wenn es halt wie wenn ein 14-jähriges Kind das machen würde. Also man hat irgendwie das Gefühl, die ist jetzt eigentlich mit sich völlig im Reinen und macht da halt so irgendeinen Blödsinn, und aber auf eine positive Art und Weise. Ja,
ja, ist schön eigentlich, ne?
Ja, finde ich auch.
Ist ein gutes Ende eigentlich.
Ja,
und
jetzt hören wir uns nochmal das Lied an, Tiny Dancer, / Hold Me Closer.
Yeah.